Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Wo ist er hin? Der Mann, der noch Anfang Dezember bei Joko und Klaas 15 Minuten Sendezeit bekommen hat, um zu zeigen, ich bin Bundeskanzler, ich kümmere mich und ich habe euch was zu sagen.
Es ist mir bewusst, dass Abstand halten und jung sein nur sehr schlecht zusammenpassen, dass viele unter Einsamkeit leiden, dass es wieder losgehen müsste, das Leben wie Unbeschwertheit. Niemandem geht es einfach nur gut in diesen Zeiten. Mir nicht, Ihnen und euch nicht. Auch dafür, dass deshalb gehandelt wird, fühle ich mich verantwortlich.
Hashtag Wo ist Olaf? Fragen sich viele, nicht nur auf Twitter, denn irgendwie hat er sich rar gemacht, der Bundeskanzler. Er ist nicht präsent für uns BürgerInnen. Wie man das jetzt alles deuten und interpretieren kann, das gucken wir uns an im frischen Update-Podcast am 2.2.2022. Und das muss ich deshalb so betonen, weil das eben ein besonderes Datum ist für Menschen, die Wert darauf legen, an so einem Tag zu heiraten. Naja, kann man sich halt gut merken, ne? 2.2.2022. Niemand vergisst den Hochzeitstag. Gibt auch kritische Stimmen, unter anderem vom Paartherapeuten Wolfgang Krüger. Der sagt, diese Schnapszahl Hochzeitstage, schwierig.
Hochzeitsfeiern sind eine riesige Inszenierung, wie eine Theatervorstellung. Da ist alles im Grunde geplant. Und vor allem brauche ich dann eine ganz besondere Location und ich brauche einen ganz besonderen Tag. Dann habe ich das Gefühl, ich habe das alles getoppt.
Und diese Beziehungen, das verrät ein Blick in die Statistik, sind eben auch nicht zwangsläufig glücklicher. Über die Gründe sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Hashtags sind ja meistens der Ausdruck purer Verzweiflung. Das kann man sehr schön sehen beim Hashtag Wo ist Scholz? Gemeint ist Olaf Scholz, der im Moment eher durch Abwesenheit glänzt als durch Präsenz in seinem Job als Bundeskanzler. So muss man zumindest die vielen Tweets interpretieren, die sich unter diesem Hashtag dann versammeln. Es wird vermutet, Olaf Scholz sei vielleicht im Zoo. Es gibt auch Tipps, man solle einen True-Crime-Podcast machen, um ihn zu finden. Manche vermuten, dass er vielleicht einfach eingeschlafen ist oder dass ihm jemand sagen muss, dass er auf Mute geschaltet ist. Klar, ne? Also die ganze Häme bei Twitter, das geht eben da auch teilweise nicht ohne. Trotzdem, von einem Bundeskanzler wünscht man sich doch mehr Präsenz, mehr Kommunikation. Und da kommt eher wenig seit ein paar Wochen. Wir gucken uns das an zusammen mit Moritz Kirchner. Der ist nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch Kommunikationstrainer. Moritz, wir haben die Pandemie. Es gibt den massiven Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Klimakrise, das ist ein Dauerthema. Eigentlich wäre doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zu kommunizieren als Kanzler, eine Richtung vorzugeben. Warum macht Olaf Scholz das nicht?
Weil Olaf Scholz Angst hat, Fehler zu machen. Das zieht sich durch seine politische Biografie durch, weil er Angst hat, auf diese wirklich sehr komplexen Krisenstellungen Antworten zu geben, wo er sich dann sehr, sehr stark festlegt. Denn er hat sich jetzt zweimal festgelegt, er wollte die Impfquote von 80%, das wird er reißen. Die Impfpflicht im März wird auch nicht mehr kommen und das wird ihm jetzt natürlich auch vorgesetzt. Deswegen ist er jetzt zusätzlich nochmal vorsichtig und fährt seine Strategie des Ausweichens und Aussitzens weiter. Allerdings angesichts dieser drängenden Krisen, die du angesprochen hast, geht das nicht, weil tatsächlich ja von ihm wirklich Kommunikation auf Führung erwartet wird.
Unterscheidet sich er da eigentlich von Angela Merkel oder nicht?
Leider nicht, weil er setzt im Prinzip das fort, was sie gemacht hat, nämlich Politik zu verwalten, ein Stück weit Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidungen aber nicht wirklich zu begründen und vor allem sie auch nicht in einen übergeordneten Zusammenhang einzubeziehen. Wirklich zu sagen, unter welchen Prämissen er Politik macht, was das Fernziel ist. Den einzig wirklich starken Auftritt, den er hatte, das war ein paar Tage vor seiner Kanzlerschaft bei Joko und Klaas, aber er hat auch an nichts Vergleichbares gehabt, was er wirklich als Kanzler, also wirklich im Amt dann fabriziert hat.
Warum fandst du das besonders oder warum hebst du das nochmal so hervor, weil er da für seine Verhältnisse vielleicht auch relativ emotional geworden ist?
Exakt. Also er war mitfühlend, er war empathisch, er hat die Leute direkt angesprochen und er hat eben auch sehr, sehr klar begründet, ja, worum es dann eben geht, diese schweren Verläufe nicht zu stark zu haben, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und er hat eben auch wirklich auf so einer menschlichen Ebene gesagt, es geht eben darum, uns gegenseitig zu schützen. Und nichts Vergleichbares, auch nicht bei der Neujahrsansprache oder Ähnlichem, hat es seitdem gegeben. Und das ist schade, weil dort bei Joko und Klaas hat er sich wohltuend von der Nichtkommunikation der Kanzlerin abgesetzt.
Warum ist denn Nichtkommunizieren nicht gut, gerade wenn man wie Olaf Scholz eben die Bundesregierung anführt?
weil Politik Legitimation braucht. Wir sind in einer Demokratie und dort kommt es darauf an, Mehrheiten zu gewinnen. Das heißt, wirklich Menschen von etwas zu überzeugen, auch von einer bestimmten Politik zu überzeugen. Und zur Überzeugung gehört, dass man begründet, wie man vorgeht, dass man wirbt für die eigene Politik. Und es kommt noch was anderes hinzu, was Olaf Scholz ganz persönlich trifft. Er hat mal den berühmten Satz gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und Führung heißt eben auch klar zu sagen, warum man welche Schritte geht. Und diese Form der kommunikativen Führung, die liefert er gerade nicht. Und das ist natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja, so, da sind wir nämlich an dem nächsten Punkt, also diese Nichtkommunikation. Was macht die mit der Glaubwürdigkeit?
Die unterminiert sie. Glaubwürdigkeit, klassisch verstanden, das hat schon Aristoteles einst gesagt, ist die Einheit von Wort und Tat. Und in dem Moment, wo ich ankündige, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und dann aber tatsächlich so gut wie keine Kommunikation geliefert bekommt, da ist dann die Glaubwürdigkeit tatsächlich passiert. Und das kann sich wie ein Schatten auf seine Kanzlerschaft setzen, weil das ganz am Anfang steht. Plus, es kommt ja noch hinzu, dass dieses wenig Begründende, auch wenig Werbende, auch eher Technokratische, was wir in der Kommunikation von Merkel weitgehend hatten, dessen sind die Leute natürlich satt. Also man sehnt sich ja auch nach einem empathischeren Kanzler, nach jemandem, der auch wirklich stärker die Politik begründet, der vielleicht auch mal wirklich über den Tag hinaus denkt. Und diese ganzen Bedürfnisse, die werden durch Olaf Scholz gerade nicht erfüllt.
Was müsste er denn ändern oder wie könnte er das machen?
Er sollte aus meiner Sicht tatsächlich den Bundestag nehmen, also als das Forum, von dem er ja gewählt ist und wo er dann die Regierung vertritt und wirklich eine ganz klare Regierungserklärung abliefern. Und in dieser Erklärungserklärung sagen, was genau der Kurs ist hinsichtlich der Russlandpolitik, nachdem sich die SPD so halbwegs sortiert hat. Und er sollte auch ehrlich begründen, warum man jetzt zum Strategiewechsel, nämlich das Durchlaufenlassens in der Pandemie bekommen ist. Dass man sagt, okay, das ist der Weg, mit dem wir versuchen, aus der Pandemie herauszukommen. Und wir sind dafür bereit, die Schulen offen zu halten, dann auch einen bestimmten Preis an anderer Stelle zu zahlen. Aber einfach eine Strategie zu ändern, ohne sie zu begründen, das kostet auf jeden Fall Punkte und das befördert auch die Politik- und Demokratieverdrossenheit.
Über die Nichtkommunikation vom Bundeskanzler Olaf Scholz, Moritz Kirchner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Anfang Februar, es ist relativ kalt, wir sind mitten in der vierten Welle und trotzdem haben sich viele Paare genau diesen Tag, also heute, für ihre Hochzeit ausgesucht, denn heute ist Schnapszahldatum, der 2.2.2022. Ist natürlich einerseits eine ganz hübsche Zahl, ne? Kann man sich irgendwie drüber freuen, aber es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Hinweise dafür, dass es vielleicht doch nicht so eine richtig dufte Idee ist, an so einem Datum zu heiraten. Johannes Doppelt aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich das angesehen für uns und für euch natürlich auch, falls ihr irgendwann mal Pläne habt. Man weiß es ja nicht so genau. Ne? Johannes, sag mal, wie groß ist denn der Andrang überhaupt? Also wie viel ist heute los gewesen? Oder vielleicht ja jetzt auch immer noch, kurz nach sechs kann man vielleicht auch noch heiraten. Was war los?
Ja, viele Standesämter sagen tatsächlich, die Heiratstermine für heute sind schon lange ausgebucht und normalerweise ist Anfang Februar eben deutlich weniger los, jetzt kein klassischer Heiratsmonat. Manche Standesämter machen auch mittwochs eigentlich gar keine Trauungen, aber für solche Schnapszahltage wie heute gibt es dann eben Ausnahmen, weil eben so viele Paare heiraten wollen. Und nicht nur der 2.2. ist in diesem Jahr sehr beliebt, sondern auch der 22.2., der kommt ja noch, da hat zum Beispiel das Standesamt in Essen schon alle 20 Termine vergeben.
Aber ist auch geil, die Behörde. Nee, mittwochs wird nicht geheiratet. Haben wir keine Zeit, machen wir den Laden nicht auf. Okay, was gibt es denn für Erklärungen dafür, warum einige Paare unbedingt genau dieses besondere Datum für sich haben wollen?
Ja, einmal kann man sich das natürlich gut merken, ne, und vergisst dann den Hochzeitstag auch weniger, aber das ist sicher nicht der einzige Grund. Es ist natürlich irgendwie auch so was Besonderes, weil eben nicht jeder, der verheiratet ist, dann so ein einprägsames Hochzeitsdatum hat. Und ich habe darüber auch gesprochen mit dem Paartherapeuten und Buchautoren Wolfgang Krüger und der sieht das Ganze eher kritisch, wenn Paare sich bewusst für so eine Schnapszahl entscheiden.
Hochzeitsfeiern sind eine riesige Inszenierung, wie eine Theatervorstellung, da ist alles im Grunde geplant und vor allem brauche ich dann eine ganz besondere Location und ich brauche einen ganz besonderen Tag, dann habe ich das Gefühl, ich habe das alles getoppt.
Also für Wolfgang Krüger sind solche aufwendig inszenierten und oft ja auch teuren Hochzeiten, die unbedingt so was Besonderes sein sollen, auch ein Stück weit ein Zeichen von narzisstischen Tendenzen beim Hochzeitspaar. Das ist zumindest so seine Theorie. Also grob gesagt dann sowas wie Selbstverliebtheit, Selbstdarstellung. Dabei sollte es aus seiner Sicht ja eigentlich nur darum gehen, dass alle auf der Hochzeit, also das Paar und die Gäste, einfach nur gute Zeit zusammen verbringen.
Gut, jetzt kann man aber auch sagen, ist doch egal, es ist doch nur ein Datum. Also wie die Hochzeit sonst genau aussieht und vor allem wie die Ehe dann danach verläuft, das ist ja jetzt nicht abhängig vom Datum.
Klar, das hat man als Paar natürlich alles selber in der Hand, aber es gibt tatsächlich eine spannende Studie dazu, die da einen Zusammenhang sieht. 2016 haben Forschende in den Niederlanden untersucht, was das Hochzeitsdatum darüber aussagt, wie lang eine Ehe hält. Und die haben sich dann eben diese besonderen Daten angeschaut, also einmal eben zum Beispiel Schnapszahlen wie den 9.9.99 oder auch Hochzeiten am 14. Februar, also am Valentinstag, auch immer beliebt, oder Daten mit so einer Zahlenfolge gibt es ja auch noch, also zum Beispiel den 1.2.03, also 1, 2, 3.
Oh Gott, ja, über was man sich so Gedanken machen kann. Jetzt sag, was ist dabei rausgekommen?
Ja, dabei rausgekommen ist, dass Ehen, die an so einem besonderen Datum geschlossen wurden, wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in einer Scheidung zu enden. Ach. Die Wahrscheinlichkeit, die liegt so zwischen 18% und 36% höher als bei eher ja, random Hochzeitsdaten ohne eine besondere Bedeutung.
Ja, okay, finde ich jetzt tatsächlich überraschend. Kann man das irgendwie erklären?
Ja, man weiß es nicht so genau, aber die Forschenden haben bei ihrer Studie gleichzeitig noch herausgefunden, dass die Leute mit diesen Schnapszahlen und anderen besonderen Daten, dass die auch eher einen Partner hatten, der relativ unterschiedlich zu ihnen war. Also das heißt, da gab es zum Beispiel größere Unterschiede beim Alter zwischen den Partnern oder auch bei der Bildung. Und diese Unterschiede sehen die Forscher eben als einen Risikofaktor dafür, dass die Ehe am Ende geschieden wird. Und Wolfgang Krüger, der Paartherapeut, der hat noch eine andere Theorie. Er glaubt, dass Menschen, die an solchen besonderen Tagen heiraten, eben ja so auf bestimmte Symbole, Symbolik und auf Äußeres besonderen Wert legen und gleichzeitig seien einige dieser Paare dann aber vielleicht schlechter im Gespräche führen und im Kommunizieren und das macht für ihn eben eine gute Ehe aus.
Wenn ich den Tag aber so narzisstisch gestalte, dass alle hinterher auf dem Bauch liegen und sagen, was war das für eine großartige Vorführung, dann habe ich von diesem Tag nichts verstanden und dann begreife ich, dass in dieser Ehe, wo es ja immer Krisen gibt, ich nicht in der Lage bin, durch gute Gespräche diese Krisen zu überwinden und dann wird das eher scheitern.
Ja, ist wie gesagt die Einschätzung von Paartherapeut Wolfgang Krüger jetzt kein empirisch belegter Fakt. Mhm. Aber übrigens, kleiner Funfact noch zum Schluss. Wolfgang Krüger selbst, der hat seine Frau am 17.07.2017 geheiratet. Also war bei ihm auch eine Schnapszahl. Aber er meinte, war eher ein Zufall, weil da waren halt noch Termine frei gerade. Und er ist auf jeden Fall immer noch verheiratet, also hält bisher.
Ja, siehst du mal, aber noch gar nicht so lang. Also wir drücken natürlich alle Daumen. Was heiraten an Schnapszahldaten wie heute am 2.02.2022? über uns aussagt, beziehungsweise aussagen, das hat uns Johannes Döbbelt erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Begriff, der historisch hoch aufgeladen ist, ist Apartheid. Kennt man vor allem durch die Politik der sogenannten Rassentrennung in Südafrika. In dieser Woche ist ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erschienen und darin wird nicht Südafrika, sondern Israel als Apartheid-Regime bezeichnet. Amnesty spricht von der systematischen Unterdrückung und Diskriminierung von Palästinenserinnen und Palästinensern. Die israelische Regierung weist den Bericht als antisemitisch zurück. Wir gucken nochmal drauf und auch auf die Reaktionen zusammen mit Benjamin Hammer. Das ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, wie sind in Israel denn die Reaktionen auf diesen Bericht?
Also im Großen und Ganzen Entsetzen. Es gibt eine kleine Gruppe von linken Israelis, die finden das super, dass es diesen Bericht gibt. Das ist aber eine kleine Minderheit. Die meisten Israelis fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Und die israelische Regierung, die äußert sich schockiert und empört. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, da ist Antisemitismus im Spiel. Israels Außenminister Lapid hat gesagt, wären wir kein jüdischer Staat, dann gäbe es diesen Bericht so nicht.
Es wird ja vor allem eben kritisiert, dieser Begriff, den Amnesty verwendet. Also setzt das Regime oder setzt es dem Apartheid-Regime gleich. Warum, beziehungsweise was spricht dagegen, diesen Begriff zu verwenden in diesem Kontext in Bezug auf Israel?
Also du hast es ja schon gesagt, das ist ein Begriff, bei dem die meisten von uns an Südafrika denken. Das ist ein Reizwort. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass Menschenrechtsorganisationen diesen Begriff auch einsetzen, um ja ein bisschen zu provozieren. Und in der Tat, wenn wir Israel mit Südafrika vergleichen, dann und allein dann, in dem Fall auf jeden Fall, muss man sagen, da stimmt ja was nicht, denn am Strand von Tel Aviv gibt es natürlich keine Schilder, auf denen steht, hier dürfen nur Juden baden, hier dürfen keine Araber baden. Aber die Menschenrechtsorganisationen sagen ganz klar, unser Vorbild ist nicht Südafrika, sondern wir beziehen uns auf das Völkerrecht. Da gibt es eine Definition von Apartheid, die systematische Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe durch die andere. Also hier geht es aus Sicht der Menschenrechtsorganisationen nicht um Südafrika, sondern ums Völkerrecht. Natürlich kann man immer weiterhin auch bei dieser Definition diskutieren, ob Israel eine Apartheid ist.
Aber dann bleiben wir vielleicht noch mal bei diesem Punkt, auch bei dieser Definition. Inwiefern ist denn der Vorwurf dann berechtigt, dass Israel die Palästinenser unterdrückt?
Also wenn wir sagen, es ist eine schwere und systematische Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe, dann muss man beim Blick auf Israel aus meiner Sicht sagen, nein, gibt es nicht. Und das israelische Argument ist ja auch dieser Tage, schaut doch mal auf unsere Regierung, da sind Araber drin, da sind Zuwanderer aus Äthiopien drin, verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen. Schaut doch mal, wie bunt unser Land ist. Und es stimmt auch, dass wenn ich jetzt hier in Israel in die Notaufnahme käme heute, die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein arabischer Arzt oder eine arabische Ärztin, palästinensische Ärztin, behandelt, relativ hoch ist, das schaut natürlich nicht nach Apartheid aus. Aber es geht in diesen Tagen so ein bisschen verloren, die Differenzierung zwischen Israel und dem Westjordanland. Aus meiner Sicht im Moment auch noch keine Apartheid im Westjordanland, aber da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Rechtssysteme. Wenn ein Palästinenser im Westjordanland einen Stein wirft, dann kommt er vors Militärgericht. Wenn neben ihm ein israelischer Siedler steht und einen Stein wirft, dann kommt er vor ein ziviles israelisches Gericht. Das ist schon eine Differenzierung, da werden schon die Bevölkerungsgruppen unterschiedlich behandelt unter Besatzung, Kontrolle der Israelis. Also darüber diskutieren, ob Israel Palästinenser diskriminiert, das muss man trotz der israelischen Empörung über diesen Bericht, denke ich, schon dieser Tage.
Jetzt war ja lange in Israel Benjamin Netanyahu der Regierungschef. Seit dem Sommer vorigen Jahres gibt es einen neuen Naftali Bennett. Hat sich denn eigentlich seitdem etwas geändert, was die Haltung gegenüber den Palästinensern angeht?
Naftali Bennett ist angetreten und hat gesagt, wir wollen den Konflikt verringern. Wir wollen die Reibungspunkte im Westjordanland verringern, zum Beispiel es einfacher machen, für Arbeiter nach Israel zu gelangen. Und es gab auch recht hochrangige Treffen, zum Beispiel von Israels Verteidigungsminister Benny Gantz mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas, die jahrelang undenkbar waren. Aber unterm Strich werden Siedlungen weiter ausgebaut, unterm Strich hält die Besatzung an und unterm Strich sagt auch Naftali Bennett klipp und klar, einen souveränen, unabhängigen palästinensischen Staat soll es nicht geben. Heißt, egal wo man bei dieser Diskussion steht, ob man das Ganze für Apartheid hält oder nicht, die Diskussion, wie sollen Israelis und Palästinenser in diesem Gebiet zusammenleben und wie geht es weiter mit möglicher Diskriminierung, die bleibt erhalten.
Was ist denn deine Einschätzung dazu, Benjamin? Also dieser Bericht jetzt von Amnesty International, was wird daraus folgen? Was kann daraus folgen?
Also erst einmal schon leider, wenn ich das auch auf Twitter und Co. beobachte, ein Aufeinanderprallen der unterschiedlichen Lager. Ne? Die einen schreien Antisemitismus, ich trete aus Amnesty International aus, ich zahle da keine Beiträge mehr. Die anderen sagen, ihr seid ein Apartheidsstaat und fokussieren sich sehr auf Israel. Wenn ich optimistisch bin, dann hoffe ich, dass jetzt die Aufmerksamkeit für den ungelösten Nahostkonflikt wieder höher ist und dass miteinander gesprochen wird, statt sich gegenseitig beschuldigt wird und das möglicherweise, ich bin optimistisch, ja, zu einer Entwicklung führen kann, die dann vielleicht zu einer, ja, Lösung. Du merkst, ich spreche mit großer Vorsicht, weil, ja, wir haben einen jahrzehntealten Konflikt, ja, der leider einer Lösung weit entfernt ist.
Ja, eben, genau. Wenn es die Lösung gäbe, wären, glaube ich, viele Menschen sehr glücklich, aber wir haben sie eben noch nicht. Danke, genau, erstmal für deine Einschätzung, Benjamin, über den Amnesty-Bericht, der Israel als Apartheid-Regime bezeichnet. Benjamin Hammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer gut schreiben kann, wird ja jetzt noch lange kein erfolgreicher Autor oder eine erfolgreiche Autorin. Na, man muss natürlich eine richtig gute Idee haben für die Geschichte. Und vor allem muss man dann auch einen Verlag finden, der das Ganze druckt und auf den Markt bringt. Ein 8-jähriger Junge aus den USA hat sich was anderes einfallen lassen, um seine selbstgeschriebene Geschichte bekannter zu machen. Und er war damit richtig erfolgreich. Johannes Döbbelt aus unserem Team, was hat er denn gemacht?
Ja, der 8-jährige Dylan Helbig, so heißt er, der hat sein selbstgeschriebenes Buch mitgenommen in die örtliche Bibliothek in seiner Stadt, in der er wohnt, Boise im US-Bundesstaat Idaho. Und er hat das Buch dann einfach versteckt im Regal, also das so einfach zwischen anderen Büchern, die da eh schon standen, dazwischen geschoben und damit ging es im Prinzip los.
Okay, ja, an sich von der Idee her clever, würde ich jetzt auch erstmal attestieren. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, immerhin 88 Seiten dick und handgeschrieben und handgemalt. Also man sieht schon so auf den ersten Blick, das ist jetzt kein professionell gemachtes Kinderbuch, sondern eben eher so einfach so eine Kladde, die er vollgeschrieben hat. Handgeschrieben mit selbstgemalten Bildern dazu. Und auch das Cover ist eher simpel. Da ist einfach nur so ein weißer Aufkleber drauf mit dem Titel des Buches. Da hat Dylan mit Bleistift draufgeschrieben: The Adventures of Dylan's Christmas by local author Dylan himself. Also Dylans Weihnachtsabenteuer, geschrieben vom lokalen Autor Dylan höchstpersönlich.
Finde ich jetzt schon großartig. So, und was ist denn da mit dem Buch passiert? Also er hat das heimlich versteckt in der Bibliothek zwischen anderen Büchern und dann?
Dann hat einer der Mitarbeiter der Bibliothek das eben gefunden und sich angeschaut und der Leiter der Bücherei hat es dann auch gesehen, hat die Geschichte seinem 6-jährigen Sohn vorgelesen und gezeigt und die Story hat ihm offenbar ziemlich gut gefallen. Dann hat die Bibliothek das alles öffentlich gemacht über die sozialen Medien und seitdem ist das Buch von Dylan jetzt offiziell im Bestand der Bibliothek und die Nachfrage danach ist sehr, sehr groß. Also 55 Menschen sollen sich jetzt auf diese Warteliste da eingetragen haben, um das Buch auszuleihen. Wenn jetzt also jeder das Buch die erlaubten 4 Wochen behält, dann heißt das mehr als ein Jahr Wartezeit, bis man dann an dieses Buch vom 8-jährigen Dylan kommt. Er hat dann auch ein paar Interviews gegeben in US-Medien und er hat gesagt, dass die ganze Aktion schon ziemlich frech war von ihm, gibt dazu. Aber er wollte halt, dass die Leute da draußen sein Buch lesen und das hat er ja jetzt offensichtlich auch geschafft.
Johannes, ganz ehrlich, ich liebe solche Geschichten. Ich könnte sie jeden Tag hören, auch gerne in anderen Variationen. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hat sich immer noch nicht rumgesprochen. Man kann in der Bahn laut telefonieren, aber man muss dann einfach damit rechnen, dass alle anderen Schrott genervt sind. Meistens sind das ja irgendwelche Diskussionen aus Absurdistan, die wir dann da unfreiwillig verfolgen müssen vom Gegenüber, vom Sitznachbarn, von der Sitznachbarin. Auf jeden Fall nichts, was man laut besprechen müsste. Oder vielleicht doch. Also klar, ne, in der Bahn klappt das oft nicht so richtig gut mit dem Empfang, schlechtes Netz. Und diese speziell beschichteten Fenster, die lassen eben auch weniger Mobilfunksignal durch. Bei den neuen Zügen der Bahn, beim ICE 3 Neo, da soll das anders werden. Neue Fenster und dadurch soll man dann auch besser telefonieren können. Was das für uns und kommende Zugfahrten bedeutet, Stefan Beuting.
Dienstag in Berlin. Die Bahn stellt gerade stolz ihre neuen Züge vor. Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing schwärmt, wie super alles werden wird.
Bahnfahren muss Spaß machen, deswegen ist es wichtig, dass die Bahn pünktlich ist.
Der Spaß im Einzelnen, die ICE 3 Neo-Züge, die fahren statt 265 km/h jetzt 320.
Auch hier ist der ICE 3 Neo ein Meilenstein, denn in diesem Zug kann man besser telefonieren, weil die Scheiben die Mobilfunkverbindung nicht abschirmen, wie bei den bisherigen Zügen.
Ja, richtig. Die ICE-Fenster sind zur Wärmedämmung mit einer Metallschicht bedampft. Die hielt leider nicht nur die Sonne draußen, sondern auch Mobilfunkwellen. Die neuen, fortschrittlichen Beschichtungen, die sollen nun beides können. Aber das größte Problem mit dem Fortschritt, das hat mal der österreichische Schriftsteller Ernst Festel gesagt, lange bevor Volker Wissing über die neuen ICE-Schreiben sprach, das größte Problem mit dem Fortschritt ist, auch die Nachteile entwickeln sich weiter.
Ja, das wird sicherlich sehr laut und unruhig werden in der ersten Zeit.
Anruf bei Linda Kaiser, Stil- und Imageberaterin, Coachin für Business-Etikette. Die perfekte Gesprächspartnerin, um diese technischen Möglichkeiten daraufhin abzuklopfen, was die so zwischenmenschlich mit uns machen.
Mit den Möglichkeiten sinkt auch die Hemmschwelle, eben Gespräche zu führen oder sich mit der Technik zu beschäftigen, anstatt ruhig im Zug zu sitzen und ein Buch zu lesen.
Was für eine Qual, zuhören zu müssen, wenn andere im Zug irgendwas bequatschen, weil Weghören einfach nicht geht. Und was mich beruhigt, dass es ihr ganz ähnlich geht.
Ganz schlimm finde ich auch immer wirklich Gespräche, die in Sprachen geführt werden, die ich nicht verstehe. Weil dann kriegt man zwar vielleicht die eine oder andere Emotion mit, die man richtig oder falsch einordnet, aber man versteht ja nicht, worum es geht. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Situation.
Ich finde ja persönlich Fremdsprache noch um Längen besser als dieses Business-Geschwurbel aus der Manager-Krawattenecke.
Jemand ruft tatsächlich seine Mitarbeiterin an, um einen Termin abzustimmen. Und daraus hören wir natürlich auch, wie geht er mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um. Der Choleriker, der dann ins Telefon schreit, nein, das geht nicht und das haben Sie falsch verstanden.
Dass die Business-Alpha-Tiere am Ende aber immer noch nicht die nervigsten sind, das merkst du in dem Moment, wo du Zeuge eines Beziehungsgesprächs wirst. Mobilfunk-Talk-Kategorie Drama.
Ja, also bei den Dramengesprächen ist es, glaube ich, so, dass man erstmal eine Zeit lang gar nichts hört und dann eher so, und ja, und bist du sicher? Oder habe ich mir auch schon gedacht.
Ultra schwer, wenn das läuft, hier auch nur einen eigenen Gedanken zu denken. Dass das mehr ist als nur Anstellerei, das hat die Psychologin Veronika Galvan herausgefunden. Sie wollte wissen, welchen besonderen Effekt Handykommunikation aufs Umfeld hat, im Vergleich zu einem normalen Gespräch. Ihr Ergebnis: Wir hören genauer hin, wir erinnern mehr, wenn das Gesagte am Telefon gesagt worden ist. Ob wir wollen oder nicht.
Wenn wir einander gegenüber sitzen, dann haben wir ja noch die Mimik dabei. Was passiert im Gesicht? Wir sehen das Wort quasi vor uns, das gesprochen wird. Und das dämpft natürlich auch schon mal den Ton, mit dem man miteinander spricht. Und deswegen ist das Telefonieren immer eine sehr, sehr exponierte Art und Weise der Kommunikation.
Tja, und diese exponierte Form der Kommunikation wird möglicherweise zunehmen. Linda Kaiser rät, bevor wir in der Bahn telefonieren, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln, sich quasi in den Liegesitz des anderen zu setzen und achtsam zu sein. Und wenn das klappt, dann könnte die Aktion mit den mobilfunkfreundlichen Scheiben am Ende doch noch einen Vorteil haben. Denn das laut Gebrüllte
»Du, ich hab hier total schlechten Empfang«,
das könnte seltener werden. Oder der wertvolle Hinweis
»Hier sind total viel Tunnel, nicht wundern, wenn ich gleich weg bin«.
Auch sehr beliebt. Mein Akku ist gleich leer.
Oder die ins Telefon gebrüllte Feststellung, dass die Verbindung unterbrochen ist.
Ja, genau. Super laut. Und och, jetzt bist du weg. Und der andere hört ihn gar nicht mehr. Das ist natürlich ein Klassiker.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.